SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum Spitzenreiter und zu einem Roman, über den ja auf der vergangenen Buchmesse und in den letzten Tagen im deutschen Feuilleton heiß diskutiert wurde, wobei eher, wie ich meine, die unflätigen Äußerungen des Autors im Mittelpunkt der Debatte standen, nachdem er den Deutschen Buchpreis nicht erhalten hat. Ja, es geht um Clemens Meyer und seinen Roman Die Projektoren, erschienen im S. Fischer Verlag. Das Buch ist das zweite 1000-Seiten-Werk, das wir in dieser Runde vor uns vorgenommen haben. Nur ist es in diesem Fall schon eine Herausforderung, überhaupt den Inhalt zu beschreiben, Jörg Margenau. Wir haben immerhin so etwas wie eine Zentralfigur, so viel können wir mit Sicherheit sagen. Es ist ein ehemaliger Tito-Partisan, der im Velebit-Gebirge in der Hütte eines Schäfers lebt und der von den Einheimischen auch Cowboy genannt wird. Und man kann über diesen Mann noch viel mehr sagen. Was ist das für eine Figur?
Das ist eine Jahrhundertgestalt eigentlich, denn der Roman, der reicht so etwa von 1930 bis 2017. Und das ist die Lebenszeit auch dieser Figur. Wir begegnen ihm eben zunächst in diesem Velebit-Gebirge, wo dann in den 60er Jahren die Winnetou-Filme gedreht wurden und wo Anfang der 90er Jahre die jugoslawischen Zerfallskriege stattgefunden haben, also wo dann real geschossen wird. Das ist auch die Ausgangsidee von Clemens Meyer gewesen, dass ihn einfach diese lokale Übereinstimmung von Filmgeschichte und von Realgeschichte, Partisanenkämpfe im Zweiten Weltkrieg, interessiert hat. Und er macht daraus mehrere Geschichten, die dort zusammenlaufen. Die eine ist eben dieser Cowboy, der Sohn eines Literaturwissenschaftlers aus Belgrad ist, ein Serbe, der da dann landet, der unter Tito in ein Straflager gerät, der dann eigentlich da ins Exil muss in diesen Bergen. Und der in den 70er Jahren erleben wir ihn in Dortmund, wo er dann als Gastarbeiter Groschen-Cowboy-Romane schreibt. Und am Ende des Romans erleben wir ihn gar noch im Irak. Also so weit ist der Bogen gespannt. Es ist ein Roman über Kriege, über Gewalt in ihren wechselnden Gestalten, ein Roman über deutsche Geschichte und mit einem ganz speziellen Interesse für Jugoslawien als Brennpunkt des 20. Jahrhunderts. Und das ist durch diese Perspektive, bekommt man tatsächlich auch andere Eindrücke von der Geschichte, weil Jugoslawien einerseits die Hoffnung eines freien, blockfreien Sozialismus verkörpert in der Figur Titos, andererseits eben auch die Figur landet ja auch im Straflager, ihre gewalttätigen Aspekte hat und der Krieg am Anfang und am Ende dieser jugoslawischen Geschichte steht. Es ist, finde ich, ein tatsächlich sehr großer Roman, der da noch Rechtsradikalismus, eine deutsche rechtsradikalen Geschichte damit hineinbringt, der Psychiatrie-Geschichte erzählt, der die Figur Karl Mays immer wieder thematisiert als eine ja auch irgendwie verrückte Gestalt, der über Technikgeschichte schreibt, eine
Kinogeschichte.
Deshalb heißt es ja auch die Projektoren. Also es ist unmöglich, dieses Buch jetzt hier in 3 Minuten tatsächlich erfüllend darzustellen. All das ist da drin und noch viel, viel mehr. Und faszinierend ja auch, wie er das dann tatsächlich zusammenführt.
Für mich war ja hochinteressant, dass es Verbindungslinien gibt zwischen der Utopie Karl Mays und den Ideen Titos, diesen Vielvölkerstaat zu regieren. Da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch darüber sprechen. Wir sind jetzt im Velebit-Gebirge bei der Lesestelle und was wäre ein rüder Cowboy bloß ohne eine zarte Frauengestalt? Denn auch das bietet der Roman, nämlich durchaus berührende Liebesgeschichten. Aus den Projektoren von Clemens Meyer liest nun Sebastian Miro. Bitte sehr.
Bist du Kommunist, Cowboy?
Fragte sie. Seine Füße bewegten sich unter der Decke, schauten unter der Daunendecke hervor und sie griff nach einem der Füße und nahm ihn in beide Hände. Wie kalt er noch war.
Natürlich.
Er blickte auf ihre Hände, in denen sein Fuß nun lag. Wie schön warm die waren. Ich habe unter dem Befehl des Marschalls gegen die Faschisten gekämpft. Die Nazis haben meine Familie umgebracht. Ja, ich bin Kommunist und ich glaube an die gemeinsame Zukunft unserer südslawischen Völker. Und ich glaube an den roten Stern unserer jugoslawischen Föderation. Ja, trotz alledem, ich bin Kommunist. Sie spürte, wie sein kalter Fuß, den sie wärmte, ganz schlaff wurde, wie sein ganzer Körper in die Kissen sank. So sehr hatten ihn diese Sätze angestrengt. Manche sagen, auf der Insel sind nur Verräter. Ich weiß, dass du keiner bist. Woher willst du das wissen, Negosawa? Ich habe gesehen, was Menschen alles getan haben, um ihr Leben zu retten. Wir sind eben schwach, Negosawa. Seltsamerweise konnte sie nach diesen letzten Worten »sind eben schwach« spüren, wie sein kalter, nun nicht mehr so kalter Fuß sich straffte, wie die Kraft in den Cowboy zurückkehrte, der sich aufgerichtet hatte und an der frisch gekalkten Wand lehnte. Negosawa musste mit dem Hocker näher ans Bett rücken, um seinen Fuß weiter in ihren Händen halten zu können. »Mein Mann«, bei diesen Worten drückte sie seinen Fuß etwas stärker. »Mein Mann, Jaro, hat mir gesagt, dass du kein Verräter bist.« »Aber dann wusste er, dass ich von der Insel in diese Berge gekommen bin. Und dann wusstest du es also auch.« »Jaro ahnte es. Und die Leute in den Dörfern reden über dich. Der Mann der Geheimnisse. Du bist schon beinahe eine Berühmtheit, Cowboy.« »Eine Berühmtheit.« Er hob die Hand und winkte heftig ab, schlug beinahe in die Luft und versuchte, seinen Fuß ihren Händen zu entziehen, aber sie hielt ihn fest. »Ein berühmter Verräter und Abweichler vielleicht? Oder ein gescheiterter Partisan? Ein...« Der Cowboy bewegte seine Zehen in ihrer Hand, als wären es Finger. »Du und der alte Jaro wisst anscheinend bestens Bescheid. Die beiden Weisen des Velebit.« Sie achtete nicht auf seinen Spott, hielt immer noch seinen Fuß. »Er versteht mehr von den Menschen, als du dir vorstellen kannst. Siehst du, Negosawa, das ist es. Ich verstehe nämlich nichts und gar nichts mehr von diesen Menschen.«
Sebastian Miro las aus »Die Projektoren« von Clemens Meyer, erschienen im S. Fischer Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Martina Leubli, der Cowboy sagt, er verstehe gar nichts mehr von diesen Menschen. Ist das der Glutkern dieses Werks, ein Kopfschütteln über die blutigen Zeitläufe und die Gewaltgeschichte des Menschen, was eben auch gerade schon angeklungen ist?
Es ist kein Kopfschütteln, sondern immer wieder ein Neuansetzen, erzählerisch auch Neuansetzen, um zu verstehen, warum wieder ein Krieg ausbricht oder warum jetzt wieder ein Mensch einem anderen Menschen etwas antut. Also es ist ja nicht so, dass der Roman dann eine Erklärung liefern würde, aber er resigniert nicht, sondern er erzählt in immer wieder neuen Anläufen von diesem 20. Jahrhundert.
Daniela Striegel, bei all den verschiedenen Schauplätzen und Szenen, und wir haben mit Sicherheit noch nicht alle erwähnt, muss man sagen, den unterschiedlichsten literarischen Formen, auch das sei erwähnt, und waghalsigen Überblendungen. Vielleicht ist das auch eine anmaßende Frage, aber fügt sich das alles zu einem Gesamtkunstwerk oder ist das auch gar nicht die Absicht?
Naja, an einer Stelle heißt es über den modernen Roman, es sei ein Monolith und ein Chaos der Stimmen. Und das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Also ein Monolith ist ja etwas aus einem Guss, also etwas, was nicht zerbrochen ist, und ein Chaos das Gegenteil. Und ich glaube, dass dieser Roman insofern modern ist, als er dieses Chaos versucht abzubilden. Ein Schauplatz, den wir noch nicht wirklich erwähnt haben, glaube ich, ist das Irrenhaus, die Irrenanstalt. Einige der besten Szenen spielen dort, wo ein Patient etwas erzählt und die Ärzte das kommentieren zum Beispiel. Und dieses Irre der Geschichte und dieses Irre der vielen Stimmen ist auch so etwas wie ein Kompositionsprinzip. Das Überblenden der Stimmen hat was damit zu tun, dass die einzelnen Figuren sich auch ihrer selbst immer wieder neu vergewissern müssen, sich erinnern, träumen, nicht sicher sind, wo sie gerade da gelandet sind. Das Ganze ist ja, man könnte sagen, ein Gewirr an Zeitreisen, die wir mitverfolgen. Und es ist natürlich ein Männerbuch. Also das ist ein Männerbuch, weil es gibt schon Liebesgeschichten, aber wie das so ist mit Büchern über Kriege, die Liebesgeschichten sind ja sowas wie ein Atemholen oder sind etwas wie ein Refugium. Aber das sind natürlich Kriege, wurden und werden auch hauptsächlich heute noch von Männern gemacht und geführt. Und die Helden sind einfach Männer. Karl May ist jetzt auch nicht unbedingt ein Frauenversteher. Und insofern ist es natürlich, passt das auch sehr gut zusammen. Also ich finde, das Ganze entsteht dadurch, dass Clemens Meyer diesen einzelnen Teilen vertraut, Am Anfang steht man eigentlich daneben. Also am Anfang denkt man sich, was ist in diesen Menschen gefahren? Was erzählt er da? Das ist ja wirr. Aber dann kommt man drauf, das ist ein Puzzlestein. Und ein Puzzlestein ergibt den nächsten. Und zum Schluss hat man kein vollständiges Puzzle, weil dazu ist es eben zu wenig monolithisch. Aber man ahnt, wie die einzelnen Teile zusammenhängen. Und insofern ist es sehr gelungen. Also es ist ein modernes Buch, es ist eine moderne Geschichte. Es wird nicht versucht, vom Autor das alles abzuschleifen, passgenau bis ins Letzte zu machen, sondern es wird einiges offen gelassen und man muss schon sehr aufpassen beim Lesen. Es wird einiges auch wiederholt, damit man nicht ganz aussteigt. Aber es empfiehlt sich, möglichst nicht zu lange Pausen bei der Lektüre einzulegen.
Ich fand erstaunlich, dass sich dann im Laufe der Lektüre eben sich doch unglaublich viel erschließt. Und wenn man erstmal in diesen, ja, wahnwitzigen Leseflow gekommen ist, realisiert man auch tatsächlich, was für ein großes Buch man da liest. Jörg Margenau, ist Ihnen das auch so ergangen?
Das ist mir auch so gegangen und die Geschichten, die passen ja schon ineinander. Selbst der Neonazi aus Deutschland fügt sich dann irgendwie in die jugoslawische Geschichte ein und es gibt familiäre Bezüge. Also da passt alles irgendwie durchaus zusammen. Der Cowboy ist ja eine Figur, die ausgestattet wird mit einem Gegenstand und viele Figuren haben ganz plastische Dinge auch. Der Cowboy hat einen Küchenquirl, den er so ein bisschen wie ein Revolver im Gürtel trägt und immer bei sich hat.
Seit Kindertagen.
Wie man dann erfährt, als 12-Jähriger hat er den geschnitzt für seine Mutter zum Geburtstag und daraufhin ist die Mutter kurz darauf dann beim Bombenangriff der deutschen Luftwaffe auf Belgrad 1941 verschüttet und tot. Und dieser Quirl bleibt ihm. Und der Quirl ist nicht nur einfach jetzt Staffage, sondern, finde ich, ein symbolischer Gegenstand für dieses Buch, das mit dem Quirl geschrieben wurde. Also er schafft mit dem Küchenquirl es, die verschiedenen Zeitebenen der Geschichte so unterzuheben, ganz vorsichtig, dass da sich tatsächlich nichts vermischt, aber so, dass Dinge in Berührung geraten und durch die Berührung quer durch die Zeiten überraschende Effekte ergeben und Denkprozesse in Gang stoßen. Auch die Überblendungstechnik, ne, die er vom Film hat, ist da so eine Sache. Die Szene, die wir gerade gehört haben, die Liebesnacht, wird zum Beispiel überblendet von der Ankunft des Cowboys bei ihm in seiner Hütte, wo er bei einem Schäfer wohnt und dann niedergeschlagen wird von 7 Kroaten, weil er der Fremde ist, weil er der Serbe ist. Passiert 1960 rum. Und das schiebt er ineinander. Da ist die Liebesnacht, das haben wir jetzt gehört, aber die Gewaltszene sozusagen gleichzeitig, die aber real natürlich nicht gleichzeitig ist, aber in der Erzählung. Und die Aufhebung der Chronologie, die da stattfindet, man springt ja quer durch, das ist ein Effekt dieses Schreibens mit dem Quirl, dass da die verschiedenen Ebenen der Geschichte und der Handlung ineinander geschoben werden. Und das macht für mich den enormen Reiz dieses Romans aus.
Dieser Roman bietet einen großen kulturellen und literarischen Echoraum. Es scheint so zu sein, dass einige Großwerke da mit reingeschrieben sind. Natürlich Karl May, aber das meinte ich jetzt gar nicht. Man hört so in der Ferne Döblin, Celine, Malaparte, Ernst Jünger, Heiner Müller, natürlich auch jugoslawische Autoren wie Ivo Andrić und Alexander Tischma, die werden dann auch in den Rezensionen genannt, aber man findet noch viel mehr, muss man sagen. Das ist, scheint so alles in diesen Roman auch eingeschrieben zu sein, Martina Leubli. In was für einer Literaturtradition steht dieser Roman?
Es ist die literarische Moderne des Montageromans. Und das Faszinierende ist, eben es sind wirklich ganz unterschiedliche Texte, die verschiedenen Kapitel. Wir haben jetzt über den Cowboy gesprochen, der eine sehr spannende Lebensgeschichte hat, der uns Leserinnen dann vielleicht auch mit den abenteuerlichen Elementen ködert, mit den Wölfen, mit der Flucht, eben mit Gegenständen wie dem Quirl. Aber es gibt auch viel sperrigere Texte. Es gibt ein Register der Filmarbeiten, als die Karl-May-Filme, die Deutschen, im Velebit-Gebirge gedreht wurden. Und dieses Register wird dann plötzlich ganz unmerklich überblendet mit Informationen über die Kriege der 90er Jahre, über die Balkankriege. Es gibt ein Kapitel aus über 290 Sätzen, als die Schauspieler der Filme nach Amerika reisen und den dort protestierenden Indigenen Spendengelder bringen. Und dann hat man einfach so diese vielen Sätze. Also das ist eine ungeheure sprachliche, formale Vielfalt. Man hat die Psychiater, die reden, man hat Aufzeichnungen. Also es ist alles wirklich verrückt, durcheinander gequirlt. Aber Clemens Meyer schafft das immer wieder uns auch die eigene Abenteuerlust beim Lesen eben zu wecken mit spannenden Figuren, mit vielschichtigen Figuren, aber eben auch die Abenteuerelemente. Also für mich selber beim Lesen hat er mir bewiesen, dass ich mich auch immer wieder verzaubern lasse von diesen Geschichten und von diesen Figuren. Also das, was er auch an den Karl-May-Motiven zeigt, also die Romanfiguren sind ja auch fasziniert von Karl-May, das erlebe ich als Leserin dann selber, wenn ich seine Stimme höre oder die verschiedenen Stimmen, dass ich eben auch eintauche in diese abenteuerlichen Geschichten und mich ein Stück weit verzaubern lasse und dieser Verführung oder der Magie des Geschichtenerzählens selber erliege. Und dann wiederum denkt Clemens Meyer sehr klug darüber nach, eben warum wir Geschichten brauchen, wie Geschichten funktionieren und wie Erzählungen eben auch zu Mythen werden können, die dann wiederum Fanatismus schüren. Also das ist einfach ungeheuer viel, kann ich erleben, wie eine Geschichte wirken kann.
Und ganz abgesehen davon, das war für mich auch ein Erlebnis, Clemens Meyer kann auch lustige Dialoge schreiben. Und das ist eine besondere Kunst, würde ich sagen,
ja,
oder?
Ja, nicht nur lustige Dialoge, sondern auch Wortspiele.
Absolut.
Also es wird immer wieder zum Beispiel der Schutt, der bekannte Roman von Karl May, da wird vom Schutt assoziiert er den Schott, nämlich das Messbuch der katholischen Kirche. Und dann geht es auch noch um Schott El Cherit, also diese Salzwüste, die bei Karl May vorkommt. Also er spielt wirklich auch mit Worten, was den Reiz bei einer so langen Strecke natürlich erhöht. Er hat auch immer wieder so eine märchenhafte, es war einmal eine, also einen Anklang. Er fängt viele Absätze mit und an, also so, dass man immer von einem zum anderen kommt. Was ich hier bewundernswert finde an diesem Buch, ist eben auch der Mut, ein so großes Epos anzugehen, also etwas so Vielstimmiges überhaupt zu wagen. Ein Autor, der nicht vorkommt, an den ich aber gedacht habe, der so etwas macht, ein Zeitgenosse, ist Miljan Krojergovic mit Das Walnusshaus. Eigentlich ebenso ein Familienepos, aber der ist viel konventioneller in der Erzählweise. Und Clemens Meyer hat, finde ich, gewagt und gewonnen, indem er diesen Quirl völlig ungeniert benutzt.
War es ein Fehler, ihm den Deutschen Buchpreis nicht zu geben, Jörg Margenau?
Ich meine, Jurys sind Jurys und entscheiden, wie sie entscheiden. Ich würde sagen, in 10 Jahren wird man sicher noch über Clemens Meyer reden und über Hefter weiß ich nicht, ob man das noch tun wird. Clemens Meyer ist ein Roman, der, finde ich, also wirklich epochal ist und der meilenweit über den meisten Büchern, die gegenwärtig geschrieben werden, steht. Und insofern hätte er diesen Preis nicht nur kriegen können, sondern eigentlich auch kriegen müssen, ja.
Also ich glaube auch, das ist wohlfeil und auch irgendwie zweifelhaft, von außen Juryentscheidungen zu kommentieren. Man müsste dann alle Bücher kennen. Aber ich glaube, eine Jury braucht schon gute Gründe, einem solchen Buch den Preis nicht zu geben.
Das sehe ich auch so. Aus meiner Sicht hätte die Projektoren den Deutschen Buchpreis sehr verdient. Aber ich weiß auch, dass Jurys aus Menschen bestehen und dass solche Entscheide zufällig sind. Reden wir in 10 Jahren nochmals.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Die Projektoren von Clemens Meyer erschienen im S. Fischer Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im November. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste war heute zu Gast Martina Leubli, Daniela Striegel und Jörg Margenau. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.